ARD. Am 15. Oktober trifft er endlich ein. Jener ominöse Captain aus England, dessen Namen Tante Sissy so oft erwähnt hat.
Marie, das ist Captain Middleton. Captain, meine Nichte Marie-Louise.
Captain?
Ah, freut mich. Majestät, wie konnten Sie nur die Pennants hierher einladen? Es sind ja feine Menschen, aber nur daheim, wo sie hingehören.
Sie waren drüben so nett zu mir. Wissen Sie noch, als wir den kleinen Jagdunfall hatten? Außerdem fällt Ihr Besuch weniger auf, wenn Landsleute von Ihnen eingeladen sind. Sie ahnen nicht, was hier getratscht wird.
Da Middleton an einem jagdfreien Tag angekommen ist, verabredet man sich zu dem gewöhnlichen nachmittäglichen Spazierritt, an dem in den letzten Tagen immer die Pennants teilnehmen durften. Die Pennants stehen wieder strahlend vor den Stallungen, um die Kaiserin und ihre Nichte zu begleiten.
Elisabeth macht Middleton ein Zeichen, an ihre Seite zu kommen. Die Kaiserin beugt sich zu Bay hinüber und flüstert ihm etwas zu.
Hop, let's go!
Eine Sekunde darauf machen ihre beiden Pferde einen Satz nach vorn und rasen los, als wäre hinter ihnen eine Bombe explodiert.
Von nun an legt man den nachmittäglichen Ausritt eine Stunde vor, ohne den Pennants Bescheid zu sagen. Nur Marie-Louise darf weiterhin dabei sein. Ende Oktober reisen Herzog Ludwig und seine Frau aus Gödelö ab.
Ich sorge mich um unsere Tochter. Verzeih mir bitte, wenn ich das sage, aber ich fürchte, deine Schwester hat keinen guten Einfluss auf sie.
Da gibt es nichts zu verzeihen. Es ist eine Tatsache, dass Sissy Marie-Louise vollkommen verderben wird. Ich wüsste sie lieber in der Obhut einer Tingeltange-Garderobiere. Aber irgendwann lässt Elisabeth sie auch wieder fallen. Sie lässt jeden irgendwann fallen.
Oh, Marie-Louise, tut mir leid.
Elemer Botjani scheint sich für sie zu interessieren. Und wer weiß, vielleicht taucht ja in ihrer Majestät hübschem Kopf eine Idee auf.
Sissy von Karin Duwe. Dritter Teil.
Eine Versuchsjagd ist angesetzt. Da der Hirschbestand in Ungarn nicht unendlich ist, will man etwas Neues ausprobieren. Zum ersten Mal hat man im Wiener Tiergarten 6 Hirsche eingefangen und in einer Kiste per Bahn nach Ungarn transportiert. Der Miet findet um 11 an einer Mühle statt. An die 50 Reiter und Reiterinnen sind eingetroffen. Auch Außenminister Andraschi ist nach Gödelö gekommen.
Los!
Das fängt ja großartig an. 2 Stürze, bevor die Jagd überhaupt losgegangen ist. So muss das sein.
Schnell, los!
Die Kaiserin ist glücklich.
Großartig.
So eine schöne Jagd bin ich lange nicht mehr gelitten.
Weshalb dieser Kissen mittels
ich frage mich ja nur, weshalb
der Pilot sollte jemand aus einer ungarischen Adelsfamilie sein.
Jawohl. Aber doch kein englischer Stallmeister.
Nach der Jagd begibt sich Außenminister Andraschi erst zu Ida Ferenczi und dann zu Marie Festetitsch und lässt sich von ihnen Rapport erstatten.
Wieso ist dieser englische Captain Ihr Pilot? Was ist da zwischen den beiden?
Graf, wo denken Sie hin? Das sind nur wieder diese Trätsche. Bay Middleton ist einfach der beste Reiter. Die beiden passen ja überhaupt nicht zusammen. Außerdem ist der Captain halb taub.
Offenbar spielt das überhaupt keine Rolle. Auf der Jagd konnte ich eine Verbindung jenseits irgendwelcher Worte zwischen ihnen bemerken. Jeder konnte das bemerken.
Man sagt unserer Königin so viel Böses nach, das Absurdeste wird ihr unterstellt. Sogar, dass sie ein Verhältnis mit der eigenen Nichte hätte.
Mit der Nichte?
Die kleine Walla, sie ist jetzt ständig um ihre Majestät. Deswegen kann ich auch kaum etwas über die Meinung ihrer Majestät zu Captain Middleton erzählen. Sie bespricht sich nur noch mit ihrer Nichte.
Das ist nicht gut. Wie alt ist die Wallasee?
18.
Warum ist sie noch nicht verheiratet? Ist da etwas in Aussicht?
Nun, das Mädchen selber bildet sich ein. Alle Männer zappelten in ihrem Netz. Botjani, Esterhazy, Baltazzi.
Das wird Ihrer Majestät aber gar nicht gefallen.
Die Gäste auf Gödelö kommen und gehen. Auch der Kaiser und sein launischer Sohn sind wieder eingetroffen.
Und? Was halten Sie von diesem Captain?
Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der sich so im Einklang mit seinem Pferd befunden hat wie Captain Middleton.
Das sollte man noch erwarten bei einem Stallmeister. Allerdings habe ich eher den Eindruck, dass er auf diese armen Tiere eindrischt wie ein Fuhrmann. Dem Mann fehlt jede Klasse.
Nun, es stimmt, er ist etwas grob, Eure Kaiserliche Hoheit. Aber haben Eure Kaiserliche Hoheit auch gesehen, wie er die Hindernisse anreitet? Er scheint einfach so vor sich hinzureiten und trotzdem kreuzen die Hindernisse immer genau dort seinen Weg, wo der Absprung am günstigsten ist.
Sagen Sie ihm das bloß nicht, Graf Lange. Sonst bestärken Sie ihn noch in seinem ungerechtfertigten Glauben an die eigene Überlegenheit.
Der Kronprinz ist nicht der Einzige, der eifersüchtig ist. Niki Esterhazy hasst Middleton vom ersten Moment an.
Ein widerlicher Angeber. Ist es wahr, dass Sie von den Nachmittagsausritt mit der Kaiserin und dem Käpt'n manchmal allein zurückkehren?
Natürlich nicht. Das sind böse Gerüchte. Ich habe einmal einen Schal geholt und bin dann gleich wieder zurück zu ihr.
Ja.
Der Einzige, der nicht im geringsten auf Middleton eifersüchtig ist, ist der Kaiser.
Sag, stört's dich denn gar nicht, dass dein Käpt'n fast taub ist?
Das macht mir nichts. Ich höre schließlich, was er sagt. Und brauche selbst keine Konversation zu machen.
Ah ja.
Fast taub ist der Käpt'n nicht. Auf einem Ohr hört er noch recht gut. Beim kleinen Souper wird Englisch gesprochen, damit auch Middleton mitreden kann.
Eine Zumutung. Wie der Mann hier alles bestimmt. Jetzt gibt Middleton auch noch damit an, dass er einem der Jagdpferde das Apportieren beigebracht hat.
Und das in nur 2 Tagen? Bay könnte als Zirkusreiter arbeiten.
Apportieren ist keine Reitkunst, das ist Pudeldressur.
Das nehme ich als Kompliment. Einen Pudel gefügig zu machen, halte ich für viel schwieriger als ein Pferd.
Ach ja.
Dann geht es wieder um die Jagd. Die Kaiserin erzählt, wie ein junger Offizier direkt neben ihr in einen sumpfigen Graben gefallen ist und seine Uniform ruiniert hat.
Von oben bis unten mit Matsch beschmiert. Müssen Sie sich mal vorstellen.
Es ist mir ein Rätsel, wieso jeder, der hier irgendeinen militärischen Rang bekleidet, zu jeder Gelegenheit Uniform trägt, sogar zu Ja.
Es ist eine Frage des Respekts gegenüber den kaiserlichen Majestäten. Außerdem ist es eleganter.
Ja, was soll in dem Anblick von Offizieren mit Schakos auf dem Kopf elegant sein?
Ich bedauere es wirklich außerordentlich, wenn die Gewohnheiten unserer Offiziere ihre Augen beleidigt haben.
Wie bitte?
Esterhazy wird mit jedem Tag übellauniger.
Es ist zum Speien.
Zum nächsten Miet sind etwa 25 Reiter und Reiterinnen erschienen. Middleton kann es nicht fassen. Zweimal fragt er Esterhazy, ob das wirklich alle seien.
Eure Majestät, die Wetscherer ist soeben eingetroffen.
Die Baronin Wetscherer ist die Schwester der Baltazzi-Brüder.
Die Wetscherer?
Elisabeth hat sie trotzdem nicht eingeladen.
Wie konnte das passieren? Ein Kinski aus der gräflichen Linie hat sie auf die Einladungsliste setzen lassen.
Hat die Wetscherer jetzt auch noch Graf Kinski in ihre Netze gezogen?
Es scheint so, Eure Majestät. Das Merkwürdige ist jedoch, dass ich die Einladung an die Wetscherer schon letzte Woche entdeckt und sofort wieder von der Liste habe streichen lassen.
Hat sie jemand wieder draufgesetzt? Ich hoffe nur, dass es nicht Rudolf war. Das fehlt uns gerade noch. Und der arme Niki, in welche Verlegenheit ihn das bringt.
Ja.
Baronin Wetscherer ist Esterhazys Geliebte gewesen.
Am ersten Run rast Middleton dicht hinter Esterhazy und seiner Meute dahin. Und schließlich passiert es. Die Hunde verlieren die Fährte und sammeln sich hinter einem Gatter.
Esterhazy bringt sein Pferd zum Stehen und hebt warnend den Arm.
Let's go.
Aber Middleton galoppiert einfach an ihm vorbei und springt mitten in die Meute hinein.
Das kann doch nicht wahr sein. Das sieht man doch, dass die Hunde noch nicht durch sind. Siehst du das denn nicht?
Sorry.
Warum stoppen die auch direkt hinter einem Gatter.
Jetzt haben wir schon mal hier ein Gatter, vermutlich das einzige Gatter in der gesamten Pusto. Und ausgerechnet hier sollen wir nicht springen.
Vielleicht hätte man die Hunde lieber an dem Gatter vorbeiführen sollen?
Da die Herren so unzufrieden sind, bitte ich Eure Majestät, mich für den Rest dieser Saison von meiner Aufgabe als Master zu befreien.
Nicht doch!
Paragraf Esterhazy,
so war das doch nicht gemeint.
Ach, Niki, das meinen Sie doch nicht ernst. Hm. Sie wollen doch nicht wirklich Ihre Position zur Verfügung stellen?
Allerdings, Eure Majestät. Und vielleicht ist die Baroness Wallersee so freundlich, mit mir die Hunde zurückzubringen. Ich möchte hier abbrechen. Die Meute ist es nicht gewohnt, nur dort Witterung aufzunehmen, wo es den Jagdgästen in den Kram passt.
Beim anschließenden kleinen Souper fehlt Esterhazy.
Wie ist es mit Esterhazy ausgegangen? Seid ihr mit den Hunden glücklich zurückgekommen?
Ja, das lief sehr gut.
War er noch lange beleidigt?
Nein. Graf Esterhazy hat sofort von was anderem gesprochen und sogar Scherze mit mir gemacht. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in einer Einsamkeit wie hier in Ungarn mehr Zeit zu verbringen.
Zieh bloß keine falschen Schlussfolgerungen. Niki will mich eifersüchtig machen. Das ist alles. Wie hat sich übrigens die Baronin Wetscherer gehalten?
Eine ausgezeichnete Reiterin. Ist ja kein Wunder bei den Brüdern. Sie ist die ganze Zeit mit Rudolf geritten, hat ihr Pferd extra für ihn zurückgehalten. Ich fand sie nett und sie hat schöne Augen.
Ja, ja, die Baltazis. Alle intelligent und generös und alle mit diesen wunderschönen Augen. Ari, Hector und Alexander sind ganz vortreffliche Menschen, aber die Wetscherer ist eine Tempelschlampe.
Tante Sissi.
Eine Tempelschlampe. Springt mit jedem ins Bett, der sie gesellschaftlich weiterbringt. Jeder weiß das.
Da Graf Esterhazy am folgenden Tag nicht zu erreichen ist, stellt sich nun das Problem, wer auf der nächsten Jagd das Amt des Masters übernehmen wird. Solange das noch nicht entschieden ist, zeigt Elisabeth ihrem Gast aus England die Gestüte und unternimmt mit ihm und ihrer Nichte ungewöhnlich lange Spazierritte.
Elisabeth lässt vor jedem dieser Ritte ihre Schneiderin rufen, die sie in ihr Reitkleid einnähen muss.
Machst du das jedes Mal, Tante Sissi?
Ja, in England ist das Einnähen durchaus üblich. Und die Engländer wissen schließlich, wie man scharfen Sport betreibt.
Aber wir wollen doch bloß ausreiten.
Und sieht außerdem viel besser aus. Ich betrachte es als Pflicht einer Kaiserin, immer perfekt angezogen zu sein.
Nach den Ausritten sind die Kaiserin, Middleton und Marie-Louise oft noch stundenlang in der Manege. Die Kaiserin trägt dabei einen schwarz-samtenen Rock und ein auf Figur gearbeitetes Trikot. Jede Bewegung ihrer graziösen Arme und Schultern kann darin ausgiebig bewundert werden. Die ständige Nähe der verführerischen Kaiserin ist eine Prüfung für Middleton. In der Turnhalle, in die sie ihn mitnimmt, damit er ihr beim Fechten zusieht, trägt sie zu ihrem Zirkustrikot nur einen kurzen grauen Rock. Der knapp verhüllte Körper springt mit Florett und Degen vor ihm hin und her. Und als der Fechtlehrer gegangen ist und Elisabeth sich heftig atmend neben ihn auf die Bank fallen lässt, geschieht es beinahe.
Ich könnte dich immer zu ansehen.
Bay. Nicht.
Aber
Middleton verlangt es plötzlich dringend danach, sich Buda und Pescht anzusehen. Elisabeth stellt ihm einen Hofbeamten als Stadtführer und Dolmetscher zur Seite, den Middleton gleich nach der Ankunft in Pescht fortschickt.
Wie konnten Sie ihn nur allein lassen? Ja,
er hat darauf bestanden, Eure Majestät. Er sagte, er wolle auf eigene Faust auf eine Expedition gehen.
Als er am nächsten Tag immer noch nicht aufgetaucht ist, will Elisabeth die ungarischen Behörden einschalten.
Da kommt ein Telegramm. Ein englischer Captain namens Middleton befinde sich auf dem Polizeirevier in Pescht. Er habe keinen einzigen Heller in der Tasche, gebe an, in der Wohnung einer Dame ausgeraubt worden zu sein und behaupte überdies, als Gast der ungarischen Königin auf Schloss Gödelö zu wohnen. Elisabeth ist kurz erleichtert. Dann tobt sie vor Wut.
Es gibt keine Liebe, es gibt keine Treue. Alle Männer sind gleich Schweine.
Sie fühlt sich verraten, entehrt und zum Besten gehalten.
Wie damals bei der Sache mit Dr. Fischer.
Das Jahr 1859 war eines der schwärzesten für Österreich. In Italien hatte man eine Niederlage nach der anderen erlitten. Der junge Kaiser übernahm schließlich selbst das Kommando. Doch sein strategisches Talent konnte mit seiner romantischen Ambition nicht mithalten. Die Schlacht von Solferino war ein Gemetzel, ein Blutbad unter brennender Sonne.
Elisabeth, die in den Zeitungen gelesen hatte, wie schlimm es stand, schrieb Franz Josef einen Brief, in dem sie ihm riet, Friedensverhandlungen aufzunehmen.
Doch Franz Josef hegte die Hoffnung, dass Preußen oder Gott ihm noch zu Hilfe kämen.
Überhaupt bitte ich dich, nicht zu glauben, was in den Zeitungen steht, die so viel dummes und falsches Zeug schreiben.
Der Krieg ging verloren und das Ansehen des Kaisers ging verloren.
Elisabeth hätte gern mit Franz Josef darüber gesprochen, doch er legte keinen Wert darauf.
Er hatte sich in Sissi verliebt, als sie 15 war.
Wenn man sich in eine 15-Jährige verliebt, geht es eher nicht darum, dass man sich einen regen Gedankenaustausch von der Ehe mit ihr erhofft. Allerdings besteht das Risiko, dass eine 15-Jährige noch wächst.
Ganz ungeheuerliche Korruptionen im Militär und Finanzwesen kamen nach und nach ans Licht. Die Aussichten waren erschreckend. Staatsbankrott, Revolution oder noch ein Krieg, alles schien plötzlich möglich.
Und Franz Josef sprach in einfältiger Harmlosigkeit von göttlichen Prüfungen und Strafen, die es zu ertragen galt, und wirkte dabei heiter und zuversichtlich.
Natürlich machte Elisabeth ihm keine Vorwürfe. Aber sie verlor die Achtung vor ihrem Mann. Und damit hörte sie auf, ihn zu lieben.
Wie sie ihn angehimmelt hatte. So klug, so gut, so rein. Wie seine schwarzen Wimpern sich über seine Augen senkten, wenn er sie küsste.
Aber der Kaiser machte fatale Fehler. Und wenn sie mit ihm reden wollte, behandelte er sie wie ein Kind.
Dann kamen auch noch Gerüchte auf, dass Franz Josef fremdgehen würde.
Das kann doch gar nicht sein.
Seine schwarzen Wimpern gehörten doch ihr.
Aber es waren sehr konkrete Gerüchte. Sogar Kaiserbruder Luzi Wuzi machte Anspielungen.
Das hätte allerdings die Veränderungen erklären können, die Elisabeth an sich festgestellt hatte, seit Franz Josef aus dem Krieg zurückgekehrt war.
Handgelenke und Knöchel waren angeschwollen, das Gesicht von einem hässlichen Ausschlag überzogen. Dazu Halsschmerzen.
Dr. Seeburger, der kaiserliche Leibarzt, band Silbermünzen um die geschwollenen Gelenke.
Elisabeth verlangte Dr. Fischer, den Hausarzt ihrer Eltern, zu sehen. Davon hielt die Erzherzogin Schwiegermutter aber nichts.
Elisabeth jammerte und tobte und Seeburger wurde durch Skoda ersetzt, einem Professor der Wiener Universität.
Skoda brachte sein berühmtes Abklopfen zum Einsatz und ließ dann offiziell verlautbaren, dass ihre Majestät an einer Halsaffektion litt. Mit Gefahr für die Lunge.
Ich glaube kein Wort.
Elisabeth weinte und flehte, bis der Hausarzt der Wittelsbacher doch noch anreisen durfte.
Schonen Sie mich nicht, Dr. Fischer. Sagen Sie mir einfach die Wahrheit.
So einfach ist das aber nicht, Eure Majestät. Die Symptome Eurer Majestät sind nicht so eindeutig, dass ich sofort eine Diagnose abgeben könnte.
Es gibt Gerüchte.
Gerüchte?
Gerüchte, dass der Kaiser...
Ah, ja. Ich verstehe. Also ich halte das für unwahrscheinlich. Aber kann es auch nicht ganz ausschließen. Ja, es bedarf noch weiterer Untersuchungen.
Doch Elisabeth benötigte gar keinen abschließenden Bericht. Sie wusste es einfach, dass der Kaiser sie angesteckt hatte. Auch ohne Beweise. Ihre Wut auf Franz Josef und diese fremde Frau stieg ins Unermessliche. Sie beschloss, nie wieder glücklich zu sein. Und Franz Josef sollte ebenfalls nie wieder glücklich sein. Jedenfalls nicht mit ihr. Nicht, nachdem er ihr das angetan hatte.
Für Middleton gilt jetzt natürlich das Gleiche.
Wie kann ein Mann, der in meiner Gunst steht, sich wie ein Schwein im Schmutz suhlen?
Middleton wird nicht einmal mehr zu den kleinen Soupers eingeladen. Die Kaiserin hat Hester Harsi befohlen, die Meute wieder zu übernehmen.
Middleton ist zwar immer noch ihr Pilot, aber sie hört gar nicht mehr auf das, was er ihr zuruft. Wenn er sie in den Sattel heben muss, sieht sie dabei an ihm vorbei.
Aber Middleton erträgt seine Verdammung nicht so ergeben und zerknirscht, wie Franz Josef es damals getan hat. Natürlich lachen alle über ihn, doch er lacht einfach mit. Er gibt sogar Details zum Besten, die ihn im schlechtesten Licht dastehen lassen. Und während einer Jagdpause geschieht ein Wunder.
Elisabeth, die in der Nähe wartet, als er den Baltazzi-Brüdern seine Dummheit und Leichtgläubigkeit in den buntesten und lächerlichsten Farben ausmalt, muss gegen ihren Willen lächeln.
Sie, die niemals irgendetwas verzeiht, kann seiner unterhaltsamen Liebenswürdigkeit nicht widerstehen.
Als er bei einer Jagd vom Pferd stürzt und dabei auf dem Bauch zu liegen kommt, spricht sie ihn zum ersten Mal seit Tagen an.
Also wirklich, Captain, lächerliche Situationen scheinen sie ja geradezu anzuziehen.
Sieht ganz so aus.
Gerade noch rechtzeitig vor seiner Abreise darf er wieder an den kleinen Soupers teilnehmen und die gemeinsamen Ausritte werden wieder aufgenommen. So reiten die Kaiserin, Middleton und Marie auch an seinem letzten Tag noch einmal auf.
Keiner von ihnen spricht. Erst bei Sonnenuntergang kehren sie zurück.
Oh, poor boy.
Zum ersten Mal begleitet der Käpt'n die Kaiserin bis zum Garten der Königin. An der Gittertür bleiben sie stehen. Middleton berührt mit einem Finger Elisabeths Hand.
Tante Sissy?
Ja?
Darf ich dir einen Schal holen?
Tu das. Du bist ein gutes Mädel.
Als sie zurückkommt, hat sich der Sonnenuntergang zu einem dramatischen Himmelsspektakel entwickelt.
Die Kaiserin und Middleton stehen noch immer so da, als hätten sie sich die ganze Zeit nicht gerührt.
Ich werde sie ja morgen noch sehen, Bill.
Am folgenden Tag fällt der nachmittägliche Spazierritt aus. Stattdessen wird die kleine Wallersee ins Boudoir gerufen.
Tante Sissy, du musst nicht weinen. Du wirst ja in ein paar Monaten unseren roten Fuchs in England wiedersehen.
Du hast recht. Ich benehme mich wie ein dummes Kind. Aber es ist schwer, einen ehrlichen, treuen Freund zu vermissen.
Der Kaiser reist ab.
Endlich lässt sich wieder atmen.
Wenn man sich nun an den Kamin setzt, reden manchmal sogar zwei Gruppen gleichzeitig. Und Rudolf macht für Marie-Louise heimlich den Kaiser nach, indem er immer wieder an einem imaginären Schnurrbart dreht.
Vielleicht ist er doch gar nicht so übel.
Hör mal, du bist ja immer mit der Kaiserin zusammen. Was treibt ihr eigentlich so den ganzen Tag?
Du weißt doch, was wir tun. Wir reiten.
Und worüber sprecht ihr dabei?
Kann es sein, dass du neugierig bist?
Na bravo. Meine Mutter hat ja ein hübsches, zahmes Tier aus dir gemacht. Weißt du eigentlich, wozu man dich hergebracht hat? Der nächste Schritt wird sein, dass du ein anderes, hübsches, zahmes Tier nach Mamas Geschmack heiraten sollst.
Solange ich nicht für dich bestimmt bin, ist ja alles gut.
Musik.
Anfang November fallen die ersten Schneeflocken. Elisabeth, Marie-Louise und die Hofdame Festetitsch reisen nach Böhmen zu den Pardubitzer Jagden. Marie-Louise darf mit ihrer Tante im Salonwagen fahren.
Doch die Jagd muss wegen des starken Frostes abgesagt werden. Stattdessen steht nun ein Gabelfrühstück im Casino von Pardubitz an, bei dem der älteste Adel des Landes versammelt ist.
Das wird ein Spießruten laufen. Diese böhmischen Weiber sind neugierig und gehässig. Pass auf, dass du dich nicht verplapperst. Denk dran.
Schweigen ist Gold.
Im Casino werden sie vom Masterfürst Emil Egon zu Fürstenberg und Fürstin Leontine empfangen.
Die Fürstin hat nach dem Tod ihres Gatten dessen Bruder geheiratet. Jetzt kann sie in doppelter Linie für den Fortbestand der Familie sorgen.
Marie-Louise will kichern, aber die Kaiserin stößt sie schmerzhaft an. Und als sie eintreten, schließt sie eine Mauer aus Etikette ein.
Mit dem kalten, hochmütigen Blick, den Tante Sissi für solche Gelegenheiten parat hält, lässt sie sich die Anwesenden vorstellen.
Nach den Vorstellungen setzt Marie-Louise sich ganz allein auf einen an der Wand stehenden Sessel.
Die Liechtensteins sind da. Irgendwelche Kinskis, die Larische, Auersbergs.
Schmerzlich wird ihr bewusst, dass niemand mit ihr zusammen gesehen werden möchte. Als sie Niki Esterhazy und Aristide Baltazzi entdeckt, ist sie ungeheuer erleichtert.
Baroness Wallersee.
Baltazzi kommt zu ihr herüber.
Hoch erfreut.
Und bittet sie, ihm und dem Grafen Gesellschaft zu leisten.
Kommen Sie doch zu uns.
Aristide zieht auch einen der abseits stehenden Offiziere am Ärmel herbei.
Baroness, mein jüngster Bruder Henry.
Noch ein Offizier gesellt sich zu ihnen. Esterhazy stellt den Leutnant als Graf Georg Larisch vor.
Er ist schlank, aber höchstens mittelgroß. Sein Gesicht könnte als charakteristisch durchgehen, wenn es nicht über und über von Pickeln und Beulen entstellt wäre. Er versucht etwas Konversation.
Schönes Wetter heute.
Marie-Louise hat in ihrem Leben noch keinen verzweifelteren und langweiligeren jungen Mann getroffen.
Der junge Larisch hat gerade ein schlimmes Fieber überstanden. Die Pflege in seiner galizischen Garnison war vermutlich auch nicht die beste. Seien Sie nachsichtig mit seinem Gesicht.
Habe ich ihn etwa angestarrt?
Ein wenig.
Übernachtet wird an diesem Abend im Gestüt Klattrup. Der Frost dauert an. Jagden werden in absehbarer Zeit nicht stattfinden können.
Die Kaiserin beschließt, den Aufenthalt in Böhmen um einen Tag zu verkürzen und schon heute nach Prag zu fahren, um die alte Kaiserin Maria Anna zu treffen, eine dürre italienische Kaisin. Franz Josefs Vorgänger im Amt, der abgedankte Kaiser Ferdinand, ist im letzten Jahr verstorben. Und seine Witwe bewohnt nun ganz allein den Hradschin und hat schon mehrmals einen Besuch der jetzigen Kaiserin erbeten.
Maria Anna wird auch das Gespenst des Hradschin genannt, weil sie nachts ahnfrauhaft durch das Gewölbe des Wladislaw-Saals wandelt.
Das Leben an der Seite Ferdinand des Gütigen hat seine Spuren hinterlassen. Maria Anna von Savoyen wurde damals ausgewählt, weil sie mit 27 Jahren als kaum vermittelbar galt und deswegen keine Ansprüche zu stellen hatte. Ihren Bräutigam zeigte man ihr trotzdem lieber erst, nachdem sie ihn mittels eines Stellvertreters bereits geheiratet hatte. Ferdinand war ein hochgradiger Epileptiker mit übergroßem deformiertem Kopf und häufig offenstehendem Mund.
Als der Hofzug abends um 9 Uhr in Prag einfährt, herrscht Schneegestöber. Mühsam geht es im zweispännigen Hofleibwagen den Hradschin hinauf.
Die riesige Burganlage der böhmischen Könige liegt tief verschneit, mit weißen Mützen auf allen Türmen und Spitzdächern. Aus einem geöffneten Tor strahlt der hell erleuchtete Hof in die dunkle Nacht.
Die Kaiserin erwartet Eure Majestät.
Die Kaiserin geht zur Kaiserin. Allein. Es dauert keine 5 Minuten, da öffnet sich die Tür erneut und Ihre Majestät kehrt schon wieder zurück.
Die alte Kaiserin war müde und etwas nervös.
Sie war sehr erfreut, mich zu sehen, dankte mir herzlich und dann, glaube ich, war es ihr angenehm, wieder allein zu sein.
Die Königsburg sinkt zurück in ihren Zauberschlaf. Im Zug will Festetitsch ihrer Herrin aus dem Mantel helfen. Da versagt ihr der Arm und der Mantel gleitet zu Boden.
Ich bitte um Verzeihung, Eure Majestät.
Marie, um Himmels Willen, was ist mit Ihnen?
Es ist nichts, Eure Majestät. Nur der Arm wird mir manchmal so müde.
Sie müssen darüber mit Dr. Wiederhofer sprechen.
Das habe ich bereits getan, Eure Majestät. Er sagt, es ist eine Geschwulst, die ich herausnehmen lassen muss. Wenn wir wieder in Wien sind, wollte ich Eure Majestät um Urlaub dafür bitten.
Das erlaube ich nicht. Dr. Wiederhofer soll Sie gleich in den nächsten Tagen noch hier in Ungarn operieren.
Jawohl, Eure Majestät.
In Gödelö ist das Wetter besser. Hin und wieder kann sogar eine Jagd stattfinden, auch wenn die Saison eigentlich schon vorbei ist. Die Spazierritte an den Tagen zwischen den Jagden werden nach und nach durch lange Spaziergänge ersetzt. Abends sitzt die Kaiserin nun lange in Valeries Zimmer.
Aber ich bin nicht
und
müde.
Und Marie-Louise trägt Lieder vor.
Hibou soll noch ein Lied singen.
Dann kommt Franz Josef für wenige Tage und will an einer Parforcejagd teilnehmen. Leider fühlt sich die Kaiserin ausgerechnet an diesem Morgen etwas erkältet.
Aber ich will dir das Vergnügen nicht verderben, Hibou. Du darfst natürlich trotzdem reiten,
ja?
Der Kaiser ist zu gütig, dich unter seine Obhut zu nehmen. Und Frau von Ferenczi soll dich als Gardedame begleiten.
Danke, Tante Sissi.
Der Miet ist etwas weiter entfernt, so dass mit dem Extrazug gefahren wird.
Am Ankunftsbahnhof wartet Graf Esterhazy.
Warum sind Sie allein, Baroness?
Die Kaiserin fühlt sich nicht, Graf. Nichts Schlimmes, nur eine kleine Erkältung.
Weil die Kaiserin nicht anwesend ist, hofiert der Hochadel diesmal Franz Josef und seine Nichte. Auch die Baronin Wetscherer ist dabei, umringt von mehreren Verehrern.
Wirklich schön ist die Wetscherin nicht.
Marie galoppiert an der Seite des Kaisers dahin. Hinter ihnen folgen Aristid Baltazzi, Elmer Bortiani, die Wetscherer und zwei Magnaten. Ein sehr breiter Graben taucht vor ihnen auf. Gewohnt, mit Tante Sissi das Feld zu führen, bemerkt Marie-Louise zu spät, dass der Kaiser seinen braunen Hengst durchpariert und springt hin.
Stürzt ihr Pferd.
Der Kaiser hat es gar nicht gemerkt. Die Wetscherer und die Magnaten stürmen rechts und links vorbei.
Nur die Wetscherer dreht sich um und Marie-Louise hebt kurz die Hand, dass alles in Ordnung ist.
Das hat ihr Elmer Bortiani gebracht.
Dass jemand, der bei einer Parforcejagd stürzt, gefälligst allein damit zurechtkommen muss.
Es ist also ganz und gar ungewöhnlich, dass plötzlich ein Reiter umdreht und zu ihr zurückkehrt. Es ist Bortiani.
Haben Sie sich verletzt, Baroness?
Nein, es geht schon.
Na, kommen Sie. Kommen Sie, kommen Sie. Stehen Sie auf. Hier, halten Sie mein Pferd. Ihr Kleid ist voller Schlamm. Entlassen Sie mich Ihnen helfen. So.
Nicht doch, hier. Graf, das geht schon. Danke.
Und hier.
Hier.
Au. Langsam, Baroness.
Ich glaube, der Arm hat doch etwas abbekommen.
Oh, an der Seite ist eine Naht geplatzt.
Ja?
Hier.
Ja, Graf Bortiani. Oh.
Da war noch Schmutz.
So, so. Elmer hat dir beigestanden. Was hat denn die Gräfin Olmaschi dazu gesagt?
Dazu nichts. Aber sie hat gesagt, dass jemand, der ohne den Kaiser ein Hindernis nimmt, auf einer kaiserlichen Jagd nichts zu suchen hat.
Oh.
Dabei habe ich das wirklich nicht mit Absicht gemacht. Ich dachte ja, seine Majestät will springen.
Mach dir keine Sorgen. Durch deinen Sturz ist die Ehre des Kaisers ja einigermaßen wiederhergestellt. Und Franz ist nicht nachtragend.
Der Kaiser tritt ein.
Die Baronin Wetscherer lässt dich grüßen.
So, die Wetscherer. Weißt du eigentlich, dass die Baronin unserem Sohn ein Zigarettenetui mit ihrem eingravierten Vornamen geschenkt hat?
Die Wetscherer? Wie kommt die denn dazu?
Ja, angeblich hat sie eine Wette mit Rudolf verloren.
Also die Mädchen dieser Frau sind einfach geschmacklos. Die ist 11 Jahre älter als der Rudolf.
Wie genau du das weißt?
Am nächsten Nachmittag lässt die Kaiserin ihre Nichte in ihr Boudoir rufen. Als sie eintritt, sitzen Tante Sissi und Frau von Ferenczi am Teetisch und unterhalten sich lebhaft auf Ungarisch. Beide verstummen, als sie die Nichte sehen.
Sag mal, Marie, du kennst doch keine Furcht.
Bisher habe ich mich noch vor nichts gefürchtet.
Ich habe hier einen Brief, der heute noch dem Grafen Esterhazy ausgehändigt werden muss. Und ich kann ihn niemandem außer dir anvertrauen. Hast du den Mut, im Dunkeln nach Mergier zu reiten und den Brief dort heute noch abzugeben?
Ja, Tante Sissi.
Gut. Nach dem Souper gehst du auf dein Zimmer und ziehst deinen Bubenanzug an. Oh. Auf keinen Fall darfst du erkannt werden.
Hose.
Kommen Sie hier lang.
Ja. Spätabends begleitet Frau von Ferenczi die Baroness zu einer kleinen Parktür.
Ganz gut. Oh, da ist ja das Pferd. Platana. Gott befohlen. Los. Hey.
So frei und allein durch die helle Nacht zu reiten.
Sie kennt den Weg. Sie ist ja schon einige Male mit der Kaiserin zum Cottage hinübergeritten. Dort wird sie an eines der Fenster klopfen, der Kammerdiener des Grafen wird öffnen, sie wird ihm den Brief übergeben und gleich wieder davonreiten.
Wie Gras, alle Welt.
Warten Sie einen Augenblick.
Esterhazy.
Steigen Sie ab, Baroness. Im Herrensattel sind Sie also auch zu Hause?
Er sieht meine Beine. Er sieht alles.
Sie machen übrigens eine ganz gute Figur. Kommen Sie. Kommen Sie mit, Baroness. Hier können Sie nicht stehen bleiben. Bitte.
Ja.
Hier meine Hand. Kommen Sie.
Ja.
So.
Setzen Sie sich. Sie müssen ja müde sein.
Der Brief, Graf, den sollte ich eigentlich gar nicht Ihnen geben, Graf, sondern Ihrem Diener.
War niemand anderer für diese Mission zu finden als eine junge Dame?
Marie-Louise berichtet alles und gesteht, dass sie den nächtlichen Ritt nur zu gern übernommen hat.
Oh, das sieht ihr wieder ähnlich. Eine schöne Erziehung für ein junges Mädel. Es ist empörend. Ich hätte gute Lust, an Ihre Mutter zu schreiben, dass man sie zurückholt.
Bitte tun Sie das nicht. Die Kaiserin meint es so gut mit mir und ich muss ihr dankbar sein.
Ja, Ihre Majestät, die Kaiserin, denkt ja auch, die allerhöchsten Ausflüge in Knabenhose und im Herrensattel wären niemandem bekannt. Oh. Sie müssen mich für ein paar Minuten entschuldigen. Ich will mich nur umziehen. Ich werde Sie nicht allein zurückreiten lassen.
Oh, bitte nicht. Sie wird schimpfen, wenn sie merkt, dass ich mich hab erwischen lassen.
Sie? Oh ja, das ist Ihrer Majestät zuzutrauen, dass sie auch noch dafür auszankt. Keine Sorge, ich bringe Sie nur so weit, bis ich weiß, dass Sie sicher den Schlosspark erreichen.
Und der Brief? Ist keine Antwort notwendig?
Ich bin es nicht gewohnt, junge Damen als Boten zu verwenden.
Er nimmt den Brief und verlässt das Zimmer. Oh. Was für eine Blamage. Wenn nur Tante Sissi es nicht herausfindet.
Halten Sie sich dicht an meiner Seite. Hier gibt es viele Kaninchenlöcher. So. Das letzte Stück finden Sie sich nun allein zurecht.
Ich
danke Ihnen, dass Sie mich begleitet haben.
Gute Nacht, Marie.
Gute Nacht. Schneller, Platana. Schnell. Los, mach. Leise, bitte. Oh.
Gottlob, dass Sie da sind. Was hat sich denn ereignet?
Nichts. Wieso hat es so lange gedauert? So reden Sie doch. Nicht jetzt. Ich bin müde.
Dann kann ich Ihrer Majestät morgen früh berichten, dass alles in Ordnung ist?
Ja, ja. Gute Nacht.
Einige Tage später wird Marie-Louise in das Toilettenzimmer der Kaiserin gerufen.
Setz dich. Ich beabsichtige, dich bald zu verheiraten, Marie. Ich habe auch schon einen Gatten für dich in Aussicht.
Ja?
Oh, du denkst wohl an Niki Esterhazy. Niki wird nie heiraten. Er wäre auch kein Mann für dich. Ich wünsche, dass du Elemer heiratest. Durch diese Ehe würde endlich Frieden geschlossen mit dem Bortianis, denn Elemer würde dadurch der Neffe des Königs. Elemer ist einverstanden. Offenbar liebt er dich. Elemer wird sich dir also erklären, schon bei der nächsten Jagd. Nun, was sagst du, Marie?
Ich...
Zwei Tage hat Marie-Louise Zeit, sich mit dem Gedanken anzufreunden. Die Witterungsbedingungen lassen eine Parforce-Jagd zunächst nicht zu.
Wie wird es sein, Botjani zu heiraten?
Sie schwankt zwischen Aufregung und Furcht.
In Ungarn zu leben.
Als am dritten Tag der Himmel aufklart, ist sie in Botjani verliebt.
Während der Fahrt zum Miet erwähnt die Kaiserin den bevorstehenden Antrag mit keinem Wort.
Als sie ankommen, ist alles wie gewöhnlich. Nur, dass Elemer Botjani nicht wie sonst gleich zu Marie-Louise herübergeritten kommt, sondern sich in einiger Entfernung herumdrückt. Erst als ein Fuchs aufgestöbert ist und die Reiter hinterher galoppieren, kommt er an ihre Seite. Beide haben es nicht eilig, lassen sich weit zurückfallen.
Baroness Marie!
Botjani sieht nicht gut aus. Er ist weiß, wie eine Wand.
Werden Sie meiner immer freundlich gedenken?
Was ist das für eine Einleitung zu einem Heiratsantrag?
Ich muss Abschied nehmen von Ihnen.
Sie starrt ihn an.
Vielleicht werden wir uns nie mehr sehen, Baroness Marie. Ich bin gezwungen, heute noch auf einige Wochen nach Paris zu reisen. Aber ich konnte nicht ohne Abschied gehen.
Botjani reitet neben ihr. Kopf an Kopf rasen sie dahin.
Geben Sie mir wenigstens die Hand!
Hier!
Meine Liebste!
Dann lässt er ihre Hand aus seiner gleiten.
Leben Sie wohl, Marie!
Galoppiert noch einige Sprünge neben ihr her.
Leben Sie wohl!
Bevor er sein Pferd zurückfallen lässt und in eine andere Richtung lenkt.
Ich werde Sie nie vergessen, Baroness!
Als sie später zu der Kaiserin in die Kutsche steigt, legt diese wortlos den Arm um sie.
Armes Mädel. Hätte ich dir diesmal sparen können. Die alte Gräfin Bortjani hat Elemer gedroht, sich im selben Augenblick, wo er mit der Nichte des Königs am Altar stünde, eine Kugel in den Kopf zu schießen. Elemer kann nichts dafür. Er musste so handeln. Armes Mädel. Armes, armes
Mädel. Jungfrau Anna ist bei ihrer Mutter ausgezogen. Das Kind ist immer noch krank. Ja, vermutlich ist Frau Annas Mutter schuld, die ihm so unvernünftige Nahrung gegeben hat.
Zwieback für einen Säugling?
Frau Annas Mutter kommt jeden Tag mit irgendwas neigen.
Ein Schluck Schnaps in die Milch. So ein graues Pulver, das sie von einer Doktorbäuerin hat.
Am 28. November weigert sich das Baby zu essen. Am 29. stirbt's.
In Ungarn sind die Jagden endgültig eingestellt worden. Das Ende von Marie-Louises Aufenthalt in Gödöllő rückt näher. Ein längeres Beisammensein mit Tante Sissi wird immer seltener, da die Kaiserin sich jetzt abends noch massieren lässt.
Oft erscheint sie gar nicht erst zum Essen und nimmt stattdessen eines ihrer Schönheitsbäder.
Aber dann schickt die Kaiserin nach ihr.
Hör zu, Marie. Ich möchte dir eine Freude machen. Ich will dich mit nach England nehmen.
Nach England?
Die Erlaubnis von deinen Eltern habe ich auch schon.
Danke, Tante Sissi. Danke.
Drei Tage vor dem Christfest findet die Operation der Hofdame Vestetit statt.
Stehen Sie mir dafür, dass nicht geschieht, dass Sie wieder aufwacht?
Eure Majestät, dafür können Sie uns garantieren. Ich hoffe ja, denn im Kaufenfällen singt es nur einmal. Welche aber der dortige Fall ist,
wer kann das bestimmen?
Vestetit liegt auf dem Küchentisch. Über ihren Mund und ihre Nase ist ein Handtuch gebreitet.
Dr. Wiederhofer.
Schließen Sie die Augen, Gräfin.
Ja.
Und stellen Sie sich vor.
Ja, gut.
Sie springen ins Wasser.
Ins Wasser?
Er tropft Chloroform auf das Handtuch. Immer nur einen Tropfen und dann macht er eine Pause. Jemand kommt ins Zimmer. Eine Frau.
Vestetit hört alles, was gesagt und getan wird.
Die Frau soll Dr. Wiederhofer die Schere reichen. Dann nichts.
Wenn Sie jetzt nicht aufwachen können, weiß ich halt auf.
Na bitte, da ist sie ja wieder.
Vestetit wird wieder ohnmächtig.
Frau von Farenzi übernimmt die Pflege. Mehrmals täglich wechselt sie den Verband.
Vielen Dank.
Und bringt der Hofdame Wasser oder eine klare Brühe.
Okay, aufmerksam.
Alle wetteifern der Hofdame die Zeit zu vertreiben und überhäufen sie mit Aufmerksamkeit und Süßigkeiten.
Sehr nett.
Das Schönste aber geschieht am Abend, als sich leise die Tür öffnet und sie kommt.
Ihre Majestät.
Seine Majestät lässt schön grüßen. Ich soll ihm ganz genau berichten, wie es um sie steht.
Am 24. Dezember ist nicht nur der Heiligabend, sondern auch der Geburtstag der Kaiserin.
Alles an ihr ist besonders. Sogar der Tag ihrer Geburt.
Vestetit schenkt ihr ein Notizbuch mit einer Hülle aus selbstgemachter Gobelin-Stickerei.
Wie reizend! Aber das beste Geschenk ist, dass es ihnen wieder gut geht.
So liebe Worte findet auch nur die Kaiserin.
Im 9 Meter hohen Festsaal steht ein Tannenbaum, der bis zur Zimmerdecke reicht. Unter der Tanne liegen japanische Seidenschachteln voller Schokoladenbonbons.
Für Marie-Louise gibt es allein 3. Von der Kaiserin bekommt sie außerdem 4 wundervolle Kleider geschenkt, schon für die Englandreise, und ein großes Album mit den Fotografien der Jagdgenossen.
Ob auch ein Bild von Ellemer dabei ist?
Die ist für dich, Hibu. Eine Eule.
Marie-Louise schenkt ihrer Tante 2 Karikaturen, die sie gezeichnet hat. Auf der ersten Zeichnung sieht man die Kaiserin nach einem Sturz vom Pferd. Ihr Zylinder sitzt schief und ist völlig zerbeult. Bay Middleton und Nikki Esterhazy wollen ihr beide aufhelfen und reißen rechts und links an ihren Armen, dass die Kaiserin gar nicht weiß, wie ihr geschieht. Tante Sissi ist entzückt.
Dieses Bild kommt einer Majestätsbeleidigung gefährlich nah.
Aber ich will noch gar nicht ins Bett, Boots. Ich bin noch überhaupt gar nicht müde.
Irgendwann wird Valerie von der Scherak zu Bett gebracht.
Na gut.
Rudolf sitzt bereits in seinem Apartment und spielt mit einer neuen Pistole. Der Kaiser tritt mit Flügeladjutant Gemmingen vor das Schlosstor und beide rauchen im Angesicht des klaren, sternenfunkelnden Himmels billige Virginia-Zigarren. Die Kaiserin sitzt mit Nopscha, Ida Ferenczi und mir noch im Festsaal.
endlich allein.
Ich hoffe, dass wir vier für immer zusammenbleiben.
Wir sind ihre eigentliche Familie.
Sissi von Karin Duwe. Dritter Teil. Sissi, Marie Hörbiger. Kaiser Franz Josef, Johannes Silberschneider. Hofdame Festetitsch, Jule Ronstedt. Marie-Louise, Henriette Nagel. Elemer Botjani, Martin Pfeifel. Graf Esterhazy, Axel Milberg. Und viele andere. Komposition: Martina Eisenreich und Maximilian Lindinger. Ton und Technik: Jan Piepenstock, Michael Krogmann, Fabian Zweck, Robin Ault. Regieassistenz: Henriette Schmidt, Stefanie Ramm. Bearbeitung und Regie: Martin Heindl. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2023. Redaktion: Katharina Agathos.
Achtung, Achtung.
Wenn euch dieses Hörspiel gefallen hat, dann hört doch auch den Podcast 100 aus 100 mit Perlen der Hörspielgeschichte von den 1920er Jahren bis heute. Präsentiert von Nora Gomringer und Jörg Albrecht.
Du hast jetzt was mitgebracht, was wirklich legendär ist. Und ich glaube, alle werden den Titel kennen. Mhm.
Pionierstücke aus den ersten Radiotagen wie Orson Welles' War of the Worlds, berührende Klassiker wie Unter dem Milchwald von Dylan Thomas, Dokumentarhörspiele wie Adolf Eichmann, Ein Hörprozess und andere preisgekrönte Audiokunstwerke aus der Gegenwart.
Ja, wir bekommen mit, wie die Bevölkerung da bewegt ist, bewegt wird, wie Menschen aller Altersstufen am Radio hängen.
Ein Muss für alle Hörspielfans zum 100-jährigen Hörspieljubiläum. Und schon jetzt in der ARD-Audiothek.
Ton ab!